Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Silke von Sensibility. Endlich komme ich mal wieder zum Podcast. Und da möchte ich mir die Zeit nehmen, mit euch über ein wichtiges Thema zu reden, das vielleicht einige auf dem Schirm haben, aber dessen Stresspotenzial vor allen Dingen beim Leben auf dem Spektrum, im Autismus-Spektrum, weiter hinten angesiedelt ist, noch nicht so wirklich bis zu jedem durchgedrungen ist und auch wirklich bewusst auf dem Schirm haben. Und deswegen möchte ich mit euch heute mal durchgehen, was eigentlich der Chronotyp für viele Menschen im Autismus-Spektrum bedeutet. Also Chronotyp, Chrono ist das griechische Wort für Zeit. Also es bedeutet ein Zeittyp. Im Endeffekt bedeutet es der natürliche Lebensrhythmus. Ja, kennt ihr vielleicht klassisch, gibt es viele Tests im Internet, kann man auch machen, die dann eben so ein bisschen Aussage bringen, ob du eher eine Lerche bist oder eine Eule. Eine Lerche wäre also quasi ein frühaktiver Mensch, der schon früh 5, 6, 7 aufsteht, oder eher ein spätaktiver Eulenmensch, der so ab 8, 9, 10 so in den Tag kommt. Ne? Und nur mal um sozusagen die Chronobiologie, da ist eigentlich, also vielleicht um die gesamte Geschichte der Chronologie besser zu verstehen, es fing ja alles an mit der Geschichte der Zeit, dass man früher Sonnenuhren oder Wasseruhren hatte. Dann wurde erfunden, eben den Tag in 24 Stunden einzuteilen. Und vorher lebte der Mensch ja eigentlich komplett nach seinem eigenen Bild. Er hatte vielleicht diese Wasseruhren, diese Sonnenuhren, aber er hatte so seinen eigenen körperlichen Rhythmus, diese innere Uhr, wie wir sie nennen. Ne? Der half ihm bei der Zeiteinteilung, auch bei der Einteilung in Schlaf- und Wachphasen. Das Ganze wird ja eben auch hormonell gesteuert. Und deswegen ist unser Körper ja auch so eine Art Wunderwerk, weil der dann auch hormonell alles einleiten kann. Die Melatoninausschüttung, die eher dann zum Schlaf anregt, oder die Serotoninausschüttung der Bodenstoffe, die einfach aktiviert. Und so ging es Jahrhunderte weiter, bis wir eben in unserer Zeit angekommen sind und immer mehr von diesem natürlichen Chronotyp abweichen. Und das ist für viele von uns ein Grundstress im System, der nicht zu vergessen ist, würde ich mal sagen. Ja, den wir bewusst auf dem Schirm haben sollten, vor allen Dingen, wenn wir in Richtung Autismus-Spektrum unterwegs sind. Viele sagen jetzt, ja, was soll's, ich muss auch aufstehen. Ne? Was soll jetzt immer diese Diskussion Neurotyp und Neurodivergenz, und die brauchen irgendwelche Sachen, irgendwelche Bedürfnisse und sollen sich da einfach anpassen müssen, wir ja auch. Aber so einfach ist es eben nicht, denn wir haben eine andere Physiologie mit einem anderen Neurotyp, mit unserer Neurodivergenz, und auch ein anderes Nervensystem, eine andere Auslastung. Das heißt, selbst wenn manche Menschen sich gern anpassen wollen und auch nicht auffallen wollen, weil das wollen die wenigsten Menschen, ja, da rausstechen und sagen wir mal so, unbequem sein für die Gesellschaft, ist, glaube ich, für die wenigsten von Grund auf. Man will ja ein Teil als soziales Wesen dieser Gesellschaft sein. Deswegen glaube ich nicht, dass das jemand mit Absicht macht. Ist nicht die Frage hier. Ne? Wir reden ja auch wirklich von diagnostizierten, einfach Entwicklungen von dem Autismus-Spektrum, und das neurologische Spektrum ist sehr vielfältig. Es fängt an bei Hochsensibilität, geht weiter über ADHS, über Asperger-Autismus, sagt man heutzutage nicht mehr. Man sagt eigentlich, das Autismus-Spektrum beginnt dann. Ne? Sei es jetzt von hochfunktional, und das sagt man eben auch nicht mehr, weil es auch schon in Richtung Diskriminierung geht. Es kommt dann nur das Autismus-Spektrum in seiner Breite und Vielfalt, und jeder Mensch tickt und funktioniert da anders und hat andere Bedürfnisse und Beweggründe auf diesem Spektrum. Aber wie gesagt, dieser ganze Zeitdruck, den wir haben, die Zeiteinteilung, die einfach anders geworden ist, dadurch, dass Ja, einfach das Leben um 8 beginnt für Kinder zum Beispiel mit der Schule und für Erwachsene dann mit dem Job, sei es um 8:30, 9, passt einfach nicht mehr zum Chronotyp. Wir sind Eulen und würden eigentlich erst so ab 9 richtig, sag mal, wach und aktiv werden, ja, und auch produktiv werden. Und in vielen Berufen hat man das schon ein bisschen adaptiert, dass man dann so sagt, Gleitzeit und flexible Arbeitszeiten und auch eben Homeoffice, das dazu beiträgt, dass man da eigentlich besser mit umgehen kann. Und diese produktiven Zeiten, die bei Eulen einfach ganz anders liegen, also auch individuell für jeden zu sehen. Für mich zum Beispiel eher ab 10, dann so bis 12, 1 und dann so ab 3, 4 wieder bis eigentlich 8 durchgehend, vielleicht mal mit einer Pause, aber ich kann am Abend wirklich produktiver sein. Und das ist, wie gesagt, für jeden anders. Macht da gern mal so einen Test. Finde ich persönlich total spannend. Aber es ist eben auch spannend, wirklich zu erfahren, dass das nicht nur ein Bedürfnis ist, das individuell ist, sondern auch ein Bedürfnis, das wirklich körperlich so vorgegeben ist für jeden Menschen, ne? In jeder Zelle. Und jede Zelle hat diesen Rhythmus quasi abgespeichert und aufgrund dieser Basis, also es ist nicht zu verurteilen jetzt einfach als Humbug oder die wollen einfach nicht oder die können einfach nicht. Nein, jede Zelle hat diesen individuellen Chronotyp gespeichert und schüttet auch dann nur Nährstoffe aus oder kann auch dann nur richtig funktionieren zu diesen Zeiten, die eben in diesem Chronotyp vorgegeben sind. Das heißt, da ist alles dran gebunden im Körper. Die Informationsverarbeitung, die Leistungsfähigkeit mit all ihren Funktionen wie Planung, soziale Interaktion, soziales Verhalten, Müdigkeit, Wachheit, Aufmerksamkeit, all das liegt im Chronotyp im Endeffekt begründet, ja, zu welcher Zeit das am besten ist. Man sagt auch oft Biorhythmus, ja, also quasi die Biologie des Körpers, die ganze Verdauung, wie die geregelt ist, also wann man Hunger hat, wann man ins Bett geht. Und das gibt da viele, ja, viele verschiedene Rhythmen, die man da eben auch beeinflussen kann oder nicht beeinflussen kann. Der circa annuale Rhythmen, das sind also quasi die Jahresrhythmen, die man da auch mit einbeziehen darf. Es gibt 365 Tage und die Jahreszeit natürlich. Und auch im Laufe dieser Jahreszeit verändert sich der Körper. Im Winter hat er komplett andere Funktionsweise, auch mit dem speziellen Chronotyp, als er zum Beispiel im Sommer hatte. Da ist er zu anderen Zeiten aktiv, ne? Und zu anderen Zeiten müde, weil es auch zu anderen Zeiten dunkel oder hell ist. Oder es gibt auch den zirkalunaren Rhythmus zum Beispiel. Das ist der Rhythmus der Mondphasen. Das wird in unserer Gesellschaft ja aktuell gar nicht mehr gelebt nach dem Mond. Es gibt aber immer noch den Mondkalender und viele Leute schwören da auch langsam wieder drauf. Dieses uralte Wissen, ja, alter Traditionen und Lehren, die man da einfach wieder nutzen kann, um diesen Biorhythmus auch wieder ins Leben zu bringen und wieder gesund zu leben. Denn so sehr wir es eigentlich verleugnen wollen, diese Chronologie können wir auf Zellebene einfach nicht ändern. Und je weiter wir davon entfernt sind, desto mehr Stress verursacht es uns. Diesen Stress können vielleicht neurotypische Menschen kompensieren, ja, bis zum gewissen Niveau. Irgendwann wird es, glaube ich, für jeden stressig, wenn man zu weit weg ist aufgrund des ganzen Termindrucks, ne, dass man zum Beispiel dann einfach noch mehr arbeiten muss zu Zeiten, die einem nicht liegen und so weiter. Aber auf dem Ja, im neurodivergenten Bereich sieht es dann eigentlich schon mal ganz anders aus, mit einer anderen Gehirnphysiologie und einem anderen Nervensystem, von dem es auch eben eine Theorie gibt. Und da bin ich auch der Meinung, das ist vor allen Dingen in der Polyvagaltheorie zu finden von Stephen Porges, dass man also sagt, da ist rein biologisch sind die Nervenbahnen da nicht myeliert worden. Also es bedeutet, wenn man sich mal so die Nervenbahn vorstellt, wie so eine elektrische Leitung, da ist ja die Kabel, also sagen wir mal, die leitenden Träger, Kupfer und so weiter, das Metall innen drin, die den Strom leiten. Und dann gibt es noch ein paar Isolierungen, Mantel, um diese, ja, um dieses Metall herum, damit eben eine gute Leitfähigkeit und eine sichere Leitfähigkeit dieser Elektrizität gewährleistet wird. Und genauso sehe ich das mit der Myelierung der Nervenbahn. Die Nervenbahn ist auch so eine Bahn, eben wie diese Kupferkabel, dann, wie diese Kupferstränge, die da innen drin sind. Und diese ganzen Isolationen drumherum dienen einfach nur, um das Ganze zu schützen vor Überreizung und auch Abschirmung nach draußen. Und wenn diese Myelierung dieser Nervenbahnen also nicht wie beim Kabelvergleich jetzt stattgefunden hat, dann ist die Isolation nicht so vorhanden. Und wir könnten jetzt einfach mal beispielhaft behaupten, dass es dann schneller zu Kurzschlüssen und zu Überlastungen und zu Überreizungen führt. Und genauso sehe ich das eben beim, also ist jetzt meine Theorie und auch die von Stephen Porges, der Polyvagal-Theorie, dass einfach so sehr viel nervliche Überlastung gerade im Autismus-Spektrum entstehen kann. Und ja, genau so ist es eben, dass dieser Grundstress schon allein durch dieses Nichtfolgen des Chronotypens schon so real ist für viele, dass sie früh aufwachen und aufstehen müssen, wenn der Wecker klingelt, mit einer gewissen Belastung, mit einem gewissen Stresspotenzial, mit einer wirklichen Angst. Es kommt drauf an, natürlich auf andere Faktoren. Was ist gerade in deinem Leben schwierig? Bist du gerade eher weniger belastet oder mehr belastet? Aber je mehr man belastet ist, desto belastender wird dann auch dieses frühe Aufstehen des Chronotyps, der dann zum Tragen kommt. Und deswegen für mich war es immer total schwierig, gerade in schwierigen Phasen natürlich besonders. Klar kann man auch der Depression zuschreiben, die ich dann irgendwann bekommen habe. Aber es gibt eigentlich wirklich keinen Tag in meinem Leben, wo ich sage, für mich war es einfach und stressfrei und angstfrei, früh aufzustehen. Ne? Und dann war es immer in der Therapie, dass man sich gefragt hat, hey, warum? Was verursacht dir denn die Angst? Und ich habe jahrzehntelang gegrübelt und konnte mir die Frage nie richtig beantworten. Ja, natürlich hat man Herausforderungen, natürlich hat man extrem viel To-Dos, viel Belastungen, viel Reales oder auch viel Emotionales, um das man sich Gedanken macht. Aber was liegt dahinter? Was hat mich so schwer belastet? Und da habe ich einfach gemerkt, dass es für mich eben dieses Nicht-Folgen-Können des Chronotyps war. Bei Autismus-Spektrum ist ja auch immer so, bei Leben im Spektrum, dass man ein Autonomiebestreben hat. Man möchte gern seinem natürlichen Rhythmus folgen und möchte da auch eine gewisse Kontrolle drüber haben. Ja? Nur jetzt leben wir nicht mehr in der Zeit von vor ein paar tausend Jahren, wo man da noch so mehr Einflussmöglichkeiten auf das Leben hat. Es ist alles ziemlich durchgetaktet, wann fängt was an, wann findet was statt im Leben. Und für manche Menschen ist das schon wirklich eine große Bedrohlichkeit. Und sich dessen bewusst zu sein, ist, finde ich, wichtig. Und jetzt auch nicht dessen bewusst zu sein, um vollkommen daraus auszuchecken und eine Höhle zu ziehen oder ans Ende der Welt und da seine eigene Community zu gründen. Fände ich jetzt natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, so funktioniert es einfach nicht. Es darf einfach im Miteinander mehr funktionieren, dass wir uns überlegen, ja, es ist eine reale Belastung, dass wir so eine Art Psychoedukation oder Bewusstsein dafür entwickeln. Wir als Eltern, die selber darunter leiden und auch unseren Kindern, die eben vielleicht hochsensibel sind, die vielleicht ADHS haben, die irgendwo weiter hinten auf dem Autismus-Spektrum angesiedelt sind, dass wir es denen einfach mitgeben. Ja, das ist eine reale Belastung. Ich sehe dich mit dieser Belastung. Auch ich kenne diese Belastung gut. Auch ich kenne den Stress und manchmal diese schon lebensbedrohliche Angst, die da total entsteht, weil das Nervensystem da einfach schon überreizt ist und dann soll man sich noch anziehen, die Anforderungen noch bewältigen, Zähne putzen, dann kann echt jede Anforderung im Autismus-Spektrum schon zu viel sein, ja, weil eben dieser Chronotyp nicht autonom gelebt werden kann. Und da kommen wir wahrscheinlich auch heute und morgen gar nicht hin, dass wir da den Chronotyp besser leben können. Aber wir sind schon mit vielen Punkten da auch vorwärts gekommen, ne? Dass wir zum Beispiel in der Arbeitswelt flexiblere Arbeitszeiten, andere Arbeitszeitmodelle haben, um das einfach ja anders umsetzen zu können. Und auch im schulischen Bereich, das finde ich ganz spannend. In Bayern zum Beispiel ist ja immer sehr, Bayern sehr zurückhaltend, wenn es um schulische Änderungen oder Flexibilisierungen da geht. Und wie gesagt, Schlafforscher bemängeln das ja schon seit Jahrzehnten, dass sie das für unsere Kinder für sehr fahrlässig und auch schon für Schlafdiskriminierung halten, ja. Dass da einfach nicht dem Chronotyp gefolgt wird und das einfach nicht umgesetzt werden kann. Und die Kultusministerien sind da aber sehr zurückhaltend und eben auch aus dem Grund, dass die Eltern ja auch quasi arbeiten gehen müssen und dass sie alles sich anpasst, ja. Und natürlich auch, dass es alles nach hinten verschiebt und ist es dann noch umsetzbar. Aber die Bedürfnisse der Eltern und der Arbeitswelt sind da eigentlich immer so die größten Faktoren, die das Ganze ja nicht so zulassen, zumindest in Bayern, dass das Schulsystem da einfach auf 9 Uhr aufspringt und von der 8 Uhr weggeht. Ne? Also es gab da 22 von der FDP nochmal einen Versuch davor zu stoßen. Und aktuell habe ich aber gesehen, es gibt da in ein Gleitzeitmodell 2024, da gibt es vom BR so einen Beitrag über eben Gleitzeitversuch, denkbar Bayerns Schulen denkbar länger schlafen. Für Siebtklässler des Gymnasiums in Plochingen gibt es ein Teilzeit, also ein Gleitzeit-Modell. Die dürfen später zur Schule. Der Bayerische Landesschülerrat verlangt einen späteren Unterrichtsbeginn im Freistaat. Das Kultusministerium sieht keinen Handlungsbedarf. Das ist wieder mal klassisch. Das Bayerische Kultusministerium, ich lese jetzt einen Auszug daraus vor, antwortet ausweichend auf die BR24-Frage, wie es den Blochinger Test bewertet. Im Freistaat seien derzeit keine entsprechenden Anliegen zu Modellversuchen bekannt, teilte das Ministerium mit. Bei der Frage nach einem späteren Unterrichtsbeginn sehe man zudem keine Handlungsnotwendigkeit. Die Schulen seien bereits jetzt relativ frei, wie sie den Unterrichtsbeginn gestalten. Die Schulordnung für schulartübergreifende Regelungen an Schulen Bayerns sieht demnach vor, dass die Unterrichtszeit in Absprache mit den Aufgabenträgern der Schulbeförderung und den Schulforen festgelegt werden. Ja, also letztendlich ist es wohl so, dass die Schulen aktuell, soweit es da drin steht, wohl den Schulstaat selber wählen können, es aber eben aufgrund der Rahmenbedingungen der Eltern und der Bedürfnisse der Arbeitswelt nicht machen. Ja, wobei ich auch sagen muss, viele Eltern würden das wahrscheinlich befürworten, dass sich jetzt auch mit Homeoffice einiges geändert hat. Ja. Finde ich auch spannend. Der Leiter des Zentrums für Chronobiologie an der LMU, Till Rönneberg, kritisiert den Schulbeginn um 8 Uhr schon vor Jahren in der Süddeutschen Zeitung als eine echte biologische Diskriminierung. Finde ich auch mal schön, wenn man das so auf dem Schirm hat, ne? Weil es wird ja oft gesagt, ja, das müssen wir halt, das ist halt einfach so, da kann man nichts machen, da musst du mit leben. Ja, aber jemand, der ein Nervensystem hat, das sowieso schon sehr ausgereizt ist, der lebt da nicht mal so einfach mit. Und für neurotypische Kinder ist es vielleicht noch möglich, vielleicht auch für Hochsensible, vielleicht auch für ein paar Kinder mit ADHS, aber ab einer gewissen, ja, sagen wir mal, biologischen Veranlagung in Richtung Autismus-Spektrum ist es einfach schon wirklich ein sehr großer Faktor, der dann häufig schon zu sehr viel Angst und Stress am Morgen führt, ja, und der es dem Kind dann natürlich nicht so leicht macht, in die Schule zu gehen. Und dafür finde ich es wichtig, als Eltern eben ein Bewusstsein zu entwickeln, auch um das eigene Kind zu verstehen, was am Morgen da schon so schwer ist und auch für sich selbst, um da eine Psychoedukation zu betreiben, um Hilfsmittel zu finden, die uns da helfen können, wie zum Beispiel lasse ich mein Kind dann schon mit den Klamotten abends ins Bett gehen, brauchen wir irgendwelche Routinen früh, hören wir ein Lied, das ihm gefällt, gehen wir einfach ein bisschen später, dass er dann um drei Viertel acht in der Schule ist und nicht, wie manche Lehrer sich's dann schon wünschen, um 7:30 oder gleich um 7:15. Also das finde ich ja echt schon unmenschlich, wenn sich manche Lehrer wünschen. Natürlich kann man sich was wünschen, aber es passt einfach nicht zu der kindlichen Biologie, ja, oder zur menschlichen Biologie. Und biologische Diskriminierung ist real und wir dürfen uns da wieder mehr eingrooven. In der Arbeitswelt hat es langsam angefangen, aber auch in der Schulwelt darf sich's einfach durchsetzen, sodass wir weniger gestresste Kinder haben und auch für manche Kinder, für die es gar nicht mehr bewältigbar ist, es vielleicht wieder bewältigbar wäre, um teilzuhaben. Ne? Aber zumindest möchte ich euch mit diesem Podcast halt sagen, lasst es in euch wirken, lasst es ein Bewusstsein schaffen für euch und euren Stress und den Stress eurer Kinder, damit ihr dann einfach Maßnahmen finden könnt, die euch allen helfen, euer Familiensystem zu entlasten und da wieder andere Wege zu finden, dass euer Kind vielleicht teilhaben kann und dass ihr besser am Leben teilhaben könnt. In dem Sinn hoffe ich, dass es euch ein bisschen was mitgegeben hat. Ich werde die Links zu den Artikeln auch noch mit reinstellen. Die fand ich sehr hilfreich. Lest es euch gern mal durch und lasst mich gern mal wissen im Post auf Insta, wie ihr damit lebt mit dem Chronotyp und was es für euch für Herausforderungen für euer Leben bereithält. In dem Sinn, macht's gut, ihr Lieben.